Ja, willkommen zu dem Talk mit dem vielleicht für einige etwas unrunden Titel Building Focused Learning Communities. Das ist mein Versuch, präzise zu sein und das, was ich euch erzählen möchte, von diesen Gruppen abzuheben von dem, was man vielleicht sonst denkt, wenn man an eine Lerngemeinschaft denkt oder eine Lerngruppe. Das ist nicht eine Lerngruppe, die sich auf eine Klausur vorbereitet oder eine Gruppe, die sich trifft, um Dantes göttliche Komödie zu lesen und darüber auszutauschen, sondern das ist eine Community und zwar eine eingeschworene Gemeinschaft. Und diese eingeschworene Gemeinschaft hat einen Fokus, weil sie ein ganz besonderes, klares Ziel hat. Und das Ziel ist, dass sie, wenn sie wieder auseinandergeht und was sie immer tut, dass danach die Teilnehmer dieser Gruppe eine Fähigkeit haben, die sie vorher nicht hatten. Und deswegen muss sie eingeschworen sein, deswegen ist jeder wichtig in dieser Gruppe. Und deswegen habe ich versucht, diesen Titel zu wählen, um auf das zu kommen, was ich sagen möchte. Ihr fragt euch vielleicht, was sind denn meine Erfahrungen, damit solche Gruppen zu machen? Ich komme aus meiner Sozialisation, aus einer Welt, in der es üblich ist, dass man sich so einmal die Woche trifft und über Gott und die Welt redet. Und vor ein paar Jahren habe ich angefangen, dem mal ein bisschen mehr Struktur zu geben. Und überlegt, wie kann man das ein bisschen besser organisieren und da mehr Fokus reinzubringen und das zu optimieren. Das ist so ein bisschen mein Lebensthema, wie man Sachen optimieren kann. Und ich habe 3 Gruppen gehabt, und wo ich da wirklich daran geübt habe. Und von den Erfahrungen würde ich hier gerne weitergeben. Die erste Gruppe, die war noch egoistisch oder vielleicht einfach nur egoistischer als die anderen Gruppen, die ich gemacht habe. Der Hintergrund war, meine Kinder waren so im fortgeschrittenen Teenageralter. Das ist ja bekanntlich dann, wenn die Eltern schwierig werden. Und ich hatte so als Vater, bekam so Torschlusspanik. So, man hat so gerechnet, das dauert jetzt noch 4 Jahre, 5, und dann sind die volljährig. Das passiert automatisch, aber dann ist ja irgendwie auch der Anspruch, dass sie erwachsen sind. Und ich dachte, oha, habe ich ihnen alles beigebracht? Also die sind dann irgendwie alleine und habe ich meiner Tochter beigebracht, wie man sein Fahrrad repariert? Weiß mein Sohn, wie man mit Geld umgeht? Und ich sagte, boah, habe ich überhaupt alles rübergebracht? Und während meine Frau eine Quelle endloser Weisheit ist, hatte ich den Eindruck, als Vater habe ich da irgendwie noch eine andere Rolle zu spielen. Und deswegen habe ich eine Gruppe aufgemacht und habe die genannt Band of Fathers. Und wir haben uns getroffen und haben versucht, bessere Väter zu sein. Also der Fokus war, bessere Väter zu sein. Wenn unsere Kinder dann mit 40 beim Psychiater sitzen und über ihre Kindheit reden, dann spielt der Vater keine große Rolle, weil er nicht viel verkehrt gemacht hat. Er hat im Grunde genommen das Wesentliche erfüllt und ansonsten hat er keine großen Schäden hinterlassen. So, das war unser Ziel, das wir hatten. Und es gab am Ende auch eine Challenge, die jeder so erfüllen sollte, wo er dann gezeigt hat, er hat wirklich was dabei gelernt und ist ein besserer Vater geworden. Die zweite Gruppe, die war so, da habe ich mit mir selbst so einen Deal gemacht. Vielleicht kennt ihr das auch. Ich habe so einen Online-Kurs gemacht und der war relativ teuer. Zumindest fand ich den teuer, so 500 Euro. Da ging es darum, der hieß Optimize, wie man sein Leben optimiert. Ihr merkt, das Thema wiederholt sich. Und da habe ich gedacht, okay, wenn ich diesen Kurs mache, dann verpflichte ich mich mir selbst gegenüber, dann mache ich auch einen Kurs, wo ich das anderen beibringe, weil sonst wäre es ja zu egoistisch. Und habe das tatsächlich gemacht. Der Kurs war super, ich habe eine Menge gelernt und haben dann eine Gruppe aufgemacht, die sich, wer wundert, Optimize nennt. Übrigens reden wir immer so von Gruppen von ungefähr 10-12 Leuten, die sich dann bei einem zu Hause treffen. Und die Gruppe war auch erst so groß und wurde dann schnell kleiner, weil die Leute gemerkt haben, oha, man muss ja richtig was tun. Und die übrig geblieben sind, die haben aber auch richtig was gerissen. Ich fand das erstaunlich, wie weit wir gemeinsam gekommen sind. Und die dritte Gruppe, und die nehme ich hier als Beispiel für den Talk, war eine Gruppe, wo Leute sich sagen, wir möchten gerne so einen Lightning-Talk halten. Im Grunde genommen das, was jetzt in diesem Moment parallel in dem anderen Hörsaal stattfindet. Leute, die sagen, ich habe 10 Minuten und möchte über was reden, was mir persönlich wichtig ist. Und die Gruppe lernt das. War auch eine Gruppe, man kann jetzt natürlich sagen, okay, das ist jetzt kein großes Sample. Du hast jetzt 3 Gruppen geleitet und was hast du dazu zu sagen? Und ist auch nicht so, dass ich jetzt die Weisheit gefressen hätte. Ich weiß gar nicht genau, ob das jetzt alles so stimmt. Aber ich schreibe ja, der Talk heißt ja auch nicht, die einzig wahre Art, so eine Gruppe zu leiten, sondern einfach meine Erfahrung weiterzugeben, die ich damit gesammelt habe. Und die ist so, dass man natürlich gucken muss, wenn man so eine Gruppe startet, die hat ja so einen Lebenszyklus, die startet in einem bestimmten Zeitpunkt und dann dauert die und ist ja auch wieder zu Ende. Und das beginnt damit, dass du sagst, okay, ich würde gerne so eine Gruppe starten, also the announcement. Und das ist so, dass du erstmal sagst, was sind die Basics, und bei der Gruppe war das so, wir treffen uns ein halbes Jahr, das sind 13 bis 14 Abende, weil man hat ja auch Ferien und man will das ja alles sozial kompatibel halten. Und dann dauert das 1,5 Stunden, von 20 bis 21.30 Uhr. Wir fangen pünktlich an, um 20 Uhr. Wenn jemand nicht da ist, dann kommt er halt später dazu. Und 21.30 Uhr ist so ein Punkt, wo man aufhört. Wer noch Bock hat, kann länger bleiben, aber dann ist so ein Punkt, wo jeder aussteigen kann. Und dann hatte ich das Problem, das kannte ich aus den anderen Gruppen, dass das Leben total voll ist, so in der westlichen Welt im 21. Jahrhundert. Also wenn man Student ist, dann ist man ja Zeitmillionär. Man weiß es nicht genau, aber ist einfach so. Wenn man so ein bisschen älter ist und Familie hat und vielleicht auch noch Karriere machen will, dann merkt man, oha, das ist alles ganz schön eng. Und jede Minute, die man irgendwo spendet, die muss es auch wert sein. Das ist ein Problem, die Leute haben einfach keine Zeit. Und auf der anderen Seite wusste ich genau, wenn du dich wirklich verändern willst, wenn du weiterkommen willst, dann musst du Zeit investieren. Du kannst nicht einfach nur was lernen, du musst üben. Du musst sozusagen relativ viel Zeit in die Hand nehmen, wenn du wirklich eine Veränderung bei dir erfahren willst. Deswegen habe ich mir gesagt, für diese Gruppe nehme ich nur die Leute, die es wirklich, wirklich wollen. Ich merke ja, dass ich schon älteres Semester bin und immer wieder fällt mir so auf, dass die Bilder und die Filme, die ich kenne, auch nicht mehr jeder so kennt. Ich weiß nicht, ob ihr den Film Die Truman Show kennt. Sauber. Gibt also zumindest eine Person, die ihn auch kennt. So, und da gibt es aber, man muss den Film nicht kennen, es gibt so eine Szene in dem Film, also mit Jim Carrey, als er noch jung war, es gibt so eine Szene in dem Film, da ist es so ein Reisebüro. Und das ist kein Reisebüro, wo man eine Reise buchen kann, um wegzukommen, sondern es ist ein Reisebüro, wo einem eingeredet wird, dass es doch viel, viel besser ist, wenn man da bleibt. Weil das ist sowieso viel zu gefährlich und außerdem ist da draußen auch nicht schön, zu Hause ist am besten. So, und das ist quasi, so müsst ihr euch das vorstellen, als ich versucht habe, diese Gruppe zu verkaufen. So ist diese Gruppe, also wenn ihr in diese Gruppe kommt, dann müsst ihr es richtig, richtig wollen. Es gibt ja so Untersuchungen, wo man Leute interviewt, wovor sie Angst haben. Und ganz oben auf der Liste ist immer, oder ganz häufig ist sowas wie öffentliches Reden. Das ist ja quasi, man hat Angst, sich zu blamieren vor den Leuten. Und öffentliches Reden spielt immer in der oberen Liga. Es gibt Leute, wenn sie das werten sollen, wovor sie mehr Angst haben, da ist die Angst vor dem öffentlichen Reden größer als die Angst vom Tod. Es gibt also Menschen, die würden lieber sterben, als öffentlich zu reden. Und das war so den Fokus, das war die Zielgruppe, die ich im Kopf hatte. So, wer macht sowas ernsthaft, der muss so eine Not haben. Der macht so einen Kurs nicht, weil er mal irgendwie ein bisschen besser reden will im Job, sondern der hat so eine richtige, echte Not. Und so habe ich es auch verkauft. Ich sage, wenn du das hörst, dann musst du wirklich denken, oha, eigentlich will ich das gar nicht, ich habe Angst davor, aber irgendwas innerlich ruft mich. Ich habe da so einen Drang, sondern irgendjemand oder irgendwas, so fast mystisch, ruft mich, du müsstest das tun. Du hast was zu sagen, du hast eine Botschaft und alles, was dich hindert, ist, dass du zu feige bist, vor Leuten zu stehen. So, das war meine Zielgruppe. Und als ob das nicht schon schlimm genug wäre, habe ich gesagt, und außerdem, wenn du in diese Gruppe kommst, dann verpflichtest du dich, dass du am Ende davon einen Talk hältst, diese 10 Minuten, vor mindestens 30 Leuten. Und du kannst nicht einfach hinkommen und sagen, oh, ich würde gerne ein bisschen mehr lernen, sondern nein, du versprichst, dass du diesen Talk halten wirst. Das ist schon ein ganz schön schöner Filter, aber das kann man noch steigern. Ich habe gesagt, es ist nicht nur wichtig, dass du echt dir richtig sicher bist, dass du in diese Gruppe reingehörst, sondern du kommst aus der Gruppe auch nicht so einfach wieder raus. Also wenn du dich committest, dann kannst du nicht einfach wieder gehen. Da kannst du nicht sagen, oh, ich bin jetzt lieber meinem Sohn Fußballcoach oder so. Sondern wenn du diese Gruppe verlässt, dann ist das so, dann verrätst du die Gemeinschaft. Du verrätst die Gemeinschaft der Gefährten. Ist tatsächlich auch das Bild, was ich benutzt habe. Stell dir vor, jetzt habe ich Black gemacht. Stell dir vor, Legolas sagt irgendwann, ich habe keinen Bock mehr. Ihr könnt alleine eure Orks killen. Ich gehe wieder zurück in den Wald. Da ist sowieso viel schöner. So ist es, wenn ihr mittendrin sagt, ich habe doch irgendwie doch keine Zeit gefunden für diese Gruppe. So habe ich das angekündigt. War ich erfolgreich? Ich finde schon. Ich habe mir eine 50% Chance ausgerichtet, dass die Gruppe überhaupt stattfindet. Ich habe gesagt, wenn es weniger als 15, dann mache ich das nicht. Mir viel zu anstrengend. Haben sich 6 Leute angemeldet und nur eine Person hat aufgehört. Das finde ich eine ziemlich gute Quote, wenn man so Gruppen hat. Und es zeigt sich halt auch, bei Herr der Ringe ist halt auch einfach hilfreich, dass Legolas sich nicht ein Bein bricht oder Gandalf einen Herzinfarkt kriegt, alt genug dafür wäre er ja. So ist das wirkliche Leben, klappt es halt auch nicht immer so richtig, wie man sich das vorstellt. So, das ist das Setting von dieser Gruppe. Und ich nehme jetzt diese Gruppe als Beispiel, um so Beispiele zu finden. Und vielleicht findet ihr auch so ein Pattern. Was sind so die Sachen, die zu so einer Gruppe gehören, damit die genauso funktioniert? Und ich weiß auch nicht genau, welche davon so wirklich wichtig sind. Das ist so ein Spruch aus der Softwareentwicklung, Divide and Conquer. Also, wenn du ein Problem hast, das dir zu groß ist, dann teile und herrsche. Mach es einfach zu kleineren Problemen. Und wenn du so ein großes Thema hast, wie diesen Talk halten, dann dachte ich mir, hey, eine gute Einteilung wäre, das drei Teile aufzuteilen, finde deine Geschichte, crafte deine Story, also mach die so, dass sie wirklich jemand auch hören will, und dann lerne, wie man präsentiert, wie man vor Leuten steht und es rüberbringt. Und der erste Teil, den habe ich nur so pseudo eingeführt. Darum ging es mir eigentlich gar nicht. Da wollte ich gar nichts Wichtiges rüberbringen, sondern der war nur dafür da, dass die Gruppe Vertrauen aufbaut. Weil in dem zweiten und dritten Teil ist es nötig, dass sie sich so richtig kritisieren. Also das hilft da nicht, wenn man sagt, ja Mensch, also ich fand jetzt deine Geschichte irgendwie schon ganz nett, aber vielleicht könnte sie ein bisschen kürzer sein. Oder jetzt hast du ganz gut vorgetragen, vielleicht wippst du ein bisschen weniger vom rechts nach links und die Geschwindigkeit könnte man auch noch besser machen. Die Kritik, die wir da brauchen in der Gruppe ist, ich habe deine Geschichte überhaupt nicht verstanden. Was hast du eigentlich erzählt? Das waren drei Geschichten. Da war überhaupt kein Fokus drin. Was willst du eigentlich machen? Und deine Geschwindigkeit, alter Schwede, wenn du die halbierst, dann bist du noch zu schnell. So, das ist die Art von Kritik, die man in der Gruppe braucht. Das kann man freundlicher sagen als ich, aber ihr versteht, worauf ich hinaus will. So, und wenn du das hast, also Kritik auszusprechen ist schwierig und Kritik anzunehmen auch. Und damit das funktioniert, musst du glauben, dass der, der dich kritisiert, dein Bestes im Sinn hat, dass er was Gutes von dir will. Und du musst Vertrauen aufbauen. Und Vertrauen baut man auf, indem man sich verletzlich macht. Indem man was von sich offenbart, was der andere gegen einen verwenden kann. Das ist nicht einfach, viele trauen sich das heute nicht mehr, aber das ist halt die Art und Weise, wie man Vertrauen aufbauen kann. Und das ist die eine Funktion, die dieser erste Bereich hatte, Vertrauen aufzubauen. Und der andere Bereich, da sage ich gleich noch was zu, aber erstmal kommt noch ein kleiner Einschub. Das ist eine Sache, die ich in der vorletzten Gruppe gemacht habe und auch in dieser gemacht habe und die werde ich, glaube ich, immer wieder machen, das Buddy-Prinzip. Du bist in der Gruppe und du bist zusammen und ich sage dann so, sucht euch jemand anders in der Gruppe, der dein Buddy ist, der dir hilft quasi, das gemeinsam zu meistern. Und ich sage auch gar nicht, was die machen sollen, weil das vollkommen frei ist. Hängt ja von den Leuten ab. Die einen schreiben dann nur mal so eine WhatsApp beim nächsten Treffen. Hey, hast du eigentlich die Übung gemacht? Ach nee, doch nicht, keine Ahnung. Lass uns mal zusammen machen. Und die anderen treffen sich zum Kaffee trinken zweimal die Woche, weil sie sich eh schon gerne mögen. Das ist also vollkommen freigestellt, aber das ist hocheffektiv. Also zum einen hast du mal jemanden, der mit dir da durchgeht. Und zum anderen ist sozialer Druck einfach auch sehr hilfreich. Fangen wir an mit dem ersten Teil. Also finde deine Geschichte, wie gesagt, eigentlich nur dazu da, Vertrauen aufzubauen. Und der andere Effekt, den es aber auch hatte, ist der, dass man Routinen, Gewohnheiten etabliert. Das brauchen wir für alle drei Teile. Und im ersten Teil wird schon mal klar gemacht, pass mal auf, es geht darum, dass wir Gewohnheiten einbauen. Und es gibt eine tägliche Gewohnheit, die man jeden Tag machen muss. Und dann gibt es eine wöchentliche Gewohnheit. Und dazu ist die erste Einheit eine Übung gewesen, um das schon mal zu lernen. Und damit ihr ein Bild davon habt, wie das so im ersten Kram aussah, habe ich mal einmal die tägliche Gewohnheit mitgebracht. Das ist eine Sache, die mache ich seit 5 Jahren. Nennt sich Homework for Life. Du nimmst dir so 5 Minuten am Tag Zeit und suchst so ein 5-Sekunden-Event an dem Tag, wo du so eine Erkenntnis hattest oder so eine Sache gemerkt hast, die dich selbst verwundert hat. Oder wo du auf einmal rauskamst aus dem Alltag und so einen Blick von oben hattest. Beispiel wäre, keine Ahnung, du kommst nach Hause und deine Tochter läuft auf dich zu und du fängst sie auf und trägst sie. So, und da fällt dir auf einmal auf, du bist der Einzige, der sie noch tragen kann. Deine Frau kann das nicht mehr. Und vielleicht kannst du sie eines Tages auch nicht mehr tragen. Und du denkst auf einmal, oha, die Zeit läuft davon, die war doch mal 3 Jahre alt. So, solche Art von Momenten, die sucht man, wenn man über den Tag reflektiert. Oder ganz profan, vor 2 Tagen, ich mache das ja wie gesagt seit 5 Jahren jeden Tag, war so, ich habe mit einem Kollegen gesprochen, wir haben darüber geredet, wie wir jetzt eine Software bauen oder ein Projekt voranbringen. Und ich habe auf einmal gemerkt, oha, wir haben voll das falsche Bild. Wir benutzen das Bild der Fabrik. Also der macht das, also wir haben eine Arbeitserteilung und so, wie man bei der Fabrik so Tische hat und jeder macht so seinen Teil. Und habe gemerkt, okay, das ist voll falsch. Wenn wir darüber sprechen wollen, wie wir das aufbauen wollen, dann sind wir mehr Gärtner. Das bessere Bild ist, Gärtner zu sein. Das ist jetzt auch nichts Neues, habe ich auch schon mal woanders gelesen, aber es ist dieser 5-Sekunden-Moment im kompletten Alltag, wo man denkt, aha, guck mal, krass, tolle Erkenntnis. Und ich mache das deswegen so lange und höre wahrscheinlich auch nicht auf, weil es diesen coolen Effekt hat, dass du auf einmal merkst, oh, dein Leben ist ja gar nicht so langweilig, wie du immer dachtest. Das ist quasi gefüllt von tollen Erkenntnissen, wo du merkst, ach guck mal, da habe ich mir wieder mal was gemerkt, wo ich über das Leben reflektieren kann. Da haben wir in der Gruppe lange für gebraucht, um das hinzubekommen. Und ihr merkt schon, das ist so angedeutet, das sind immer nur so 1-2 Sätze. Das ist nicht so ein Tagebucheintrag. Es reicht nicht, dass du aufschreibst, was du erlebt hast, sondern du suchst diesen 5-Sekunden-Event. Und das hat ein bisschen gebraucht. Ich selber habe dafür Jahre gebraucht, bis ich damit zufrieden war. Und fand, die Gruppe war relativ schnell, das uns hinzukriegen, diesen 5-Sekunden-Event zu suchen. Das zweite war, dass man eine wöchentliche Routine etablieren muss. Und das ist total schwierig, eine wöchentliche Routine zu etablieren, die lange ist. Also täglich 5 Minuten, relativ einfach. Das kriegt man hin, steht man früher auf oder geht abends, wenn man das macht. Aber so einmal die Woche oder zweimal die Woche eine Routine einzubauen, ist total schwierig, vor allem wenn sie länger ist. So eine halbe Stunde bis eine Stunde als wöchentliche Routine ist richtig, richtig schwierig. Und eine Hilfe, die ich dabei versuche zu geben, ist, dass ich so ein Menü anbiete. Ich sage, pass mal auf, was wir hier zusammen machen wollen, so Soul Searching, finde deine Story, wie tickst du eigentlich, was ist dir wichtig? Da biete ich ein Menü an. Und wir hatten so 4, 5 Übungen, 4, 5 Sachen, alle aus dem Bereich meine Vergangenheit, wo will ich hin und was man halt so psychomäßig macht, habe ich angeboten, 4, 5 Sachen. Und jeder konnte sich was aussuchen, was für ihn besser passt. Das hilft, wenn man dann startet, dann ist man schon nicht genervt, wenn man darauf keinen Bock hat, sondern kann sich was aussuchen, ach guck mal, die Übung finde ich gut. So, das hilft, wenn man sowas etablieren will. Und ich habe mal 2 mitgebracht, damit ihr eine Vorstellung davon habt, was das so war. Das eine ist Crash and Burn. Da ist das System so, setz dich hin, setz den Stift an und schreibst 10 Minuten lang, was dir einfällt, was im Kopf vor dir geht. Das ist dann so, keine Ahnung, ich soll irgendwas aufschreiben, das ist die Übung jetzt für diesen Kurs, ist ja eigentlich ein bisschen blöd, mir fällt eh nichts richtig ein, mir fällt immer noch nichts ein, ach, das ist ja doof. Aber immerhin ist es die kürzeste Übung, nur 10 Minuten, die anderen waren länger, dann mache ich halt die. Irgendwann muss ich was zu essen kaufen, man sollte viel mehr Eiweiß essen, habe ich letztens irgendwo gelesen. So schreibt sich das auf. Das ist richtig, richtig witzig. Also wir haben uns dann getroffen in der Gruppe und Leute haben es dann vorgelesen. Und wir haben richtig, richtig viel gelacht. Weil zum einen merkst du, ach guck mal, die haben genau das crazy, komische Kopfkino wie ich. Wir sind genauso komisch drauf. Ich dachte nur, ich bin so seltsam. Das schafft schon mal so ein bisschen Nähe. Und die andere Sache ist, dass du halt auch was über die Leute lernst. Ja, weil die schreiben ja auch, was sie erleben, über ihre Kinder oder was weiß ich und so. Man kriegt einen guten Einblick, aber relativ witzig, spielerisch. Und die zweite Übung, die geht ja schon ein bisschen tiefer, das ist völlig crazy, das kommt, ist so ein Buch, das heißt auch so, dein Kopf ist ein Hausboot, von so einem Typen, der ehemalig drogenabhängig war. Und er hat sich so ein System ausgedacht, wie er sein Kopfkino einfängt und all die Stimmen in seinem Kopf, die ihm irgendwas Komisches, Falsches sagen, und hat so ein Bild aufgebaut, mein Kopf ist quasi wie so ein Hausboot, so ähnlich wie alles steht Kopf, kennt ihr wahrscheinlich. Und da gibt es so eine Übung drin, da sind so, sagt er, okay, es gibt da so Trittbrettfahrer, die hängen da einfach so rum auf diesem Hausboot. So sind sie aus der Vergangenheit. Und man weiß eigentlich gar nicht, warum die da so sind. Und die melden sich immer mal wieder und bringen so einen Spruch rein und trinken dein Bier aus und eigentlich haben die ja gar nichts zu suchen. Und da habe ich eine Story von einem Teilnehmer, fand ich jedenfalls relativ krass, der erzählte, ja, bei meinem Leben gibt es auch so einen Trittbrettfahrer. Und zwar war das so, als er Jugendlicher war, da gab es einen Mentor, der hat ihm irgendwie so geholfen, so durchs Leben zu kommen und voranzukommen. Und der hatte aber ihm auch gesagt, also der Teilnehmer der Gruppe, der hatte damals eine Freundin, und sein Mentor hat ihm gesagt, pass mal auf, das mit der Freundin sollst du lieber lassen. Weil du bist generell oder vielleicht gerade nur jetzt jemand, vor dem eine Frau sowieso keinen Respekt haben kann. Geiler Spruch, so. Und dann ist es aber so, dass nachher rauskam, dass der Typ, sein Mentor, was von seiner Freundin wollte. So, und eigentlich hat er da nichts zu suchen auf dem Hausbus, weil was der Teilnehmer gemacht hat, der hat seine Freundin geheiratet, Kinder mit ihr bekommen und lebt immer noch glücklich mit ihr zusammen. Das heißt, was sein Mentor ihm gesagt hat, hat er einfach komplett ignoriert. Und trotzdem hing noch der Typ auf diesem Hausboot rum. Und hat so Sprüche gemacht wie, die nehmen sowieso keine ernst. Und deine Frau respektiert dich nicht. Und wenn jemand zu uns im Hausboot ist, der hat eine Funktion. Da muss man sich gucken, warum ist der noch da, warum hast du nicht rausgeschmissen? Und so hat man dann so ausgearbeitet, dass der eigentlich auch gut verschwinden könnte. So, das ist jetzt mal so richtig tief, so, ne? Vorher so, ne, also, was ich so erlebe. Und das ist so mal, wow, da ist schon eine Story, wo man reingeht. Und das haben die gemacht in der Gruppe. Und ihr könnt euch vorstellen, dass da sehr schnell Vertrauen wächst, wenn man so tief reingeht. Und man sagt, okay, also, der hat sich jetzt ganz schnell offenbart, jetzt kann ich mich auch offenbaren. Genau, also so läuft so ein Abend ab, damit ihr mal so eine Vorstellung habt vom Ablauf. Also man, das, wie gesagt, 1,5 Stunden am Anfang trifft man sich und hat diese ganzen Übungen, die man macht und erzählt davon. Und dann am Ende hat man so einen Input, die nächste Übung oder was als nächstes drankommt oder einfach mal so Input an Wissen, das man haben muss, um hier weiterzukommen. Und das kann man super variieren. Man kann es auch umdrehen, ersten Input, man kann das oben länger machen oder man kann es kürzer machen, je nachdem, was man will. Also eigentlich ein ziemlich flexibles Format, um die ganzen Sachen rüberzubringen und auch noch genug Zeit zum Austausch zu haben. So, und dann gibt es, finde ich, immer gut, wenn es so eine Finishline gibt. Also ich habe so 3 Parts und der erste Part wird dann auch so wirklich beendet, damit man weiß, jetzt ist der Sprung zum nächsten Part. Und in dem Fall war das so, dass ich eine externe Person eingeladen, eine Bekannte von mir, eine Freundin, die macht eher so im Bereich Erwachsenen Weiterentwicklungskram was. Also wenn du irgendwie dein Beruf nicht zufrieden bist, Informatikerin und denkst, ich will lieber Lehrerin werden, dann ist es eine gute Idee zu sagen, hey, kannst du mir nicht mal helfen, da voranzukommen? Und die war halt auch da und die hatten uns so eine Übung gemacht, total witzig, da haben wir so Inseln gemalt, also wirklich auf dem Boden mit groß Papier und so. Das war auch ganz cool, weil wir waren ja mehr kopf- und sprachlastig unterwegs und sie dann mehr so taktil mit Malen. Und das war auch ganz super. Die Idee war, ich habe so eine, also ich will weiterkommen, ich bin auf meiner Insel und da bin ich safe. Und da gibt's aber eine andere Insel, die ist abenteuerlich, aber traue ich mich nicht so richtig hin und wie sind die Wege dahin? So, das war das Thema. Und fanden auch alle ganz super und toll. Ich hatte sie eingeladen, weil ich noch was anderes vorhatte. Ich brauchte nämlich mal einen externen Typen, der mir sagt, wie nimmst du die Gruppe wahr? Und du kennst ja viele Gruppen, du wirst ja Erfahrung damit haben. Und ich war total glücklich, dass sie sagte, boah, das ist eine geile Truppe. Die sind ja total offen und ehrlich miteinander. Und auch gerade die Männer reden ja so richtig über ihre Gefühle. Als ob das was Ungewöhnliches wäre, dachte ich. Aber sie arbeitet wahrscheinlich auch sonst mehr mit Frauen zusammen. So, das war also so ein schöner Abschluss und war eigentlich auch ganz bildhaft, ganz gut für den nächsten Sprung, das nächste Thema. Ne? Wir haben die Insel verlassen und jetzt kommt der nächste Sprung, nämlich in das Thema Craft Your Story. Wie kannst du deine Story gut ausarbeiten? Wahrscheinlich kennt ihr das, dass nicht alle Geschichten, die euch erzählt werden, eine gute Story sind. Also, typisches Beispiel, jemand erzählt dir von seinem Urlaub, was er da so erlebt hat. Und wenn er jetzt nicht gerade einen Abenteuerurlaub gemacht hat, dann ist das ja eher so, ja, und am Mittwoch gab es dann halt immer Lasagne im Hotel. Und irgendwann denkst du, ja, das ist jetzt irgendwie auch vielleicht nicht so spannend und kannst mal aufhören. Weil es keine Geschichte ist, sondern nur eine Aneinanderreihung von Erlebnissen. Und das ist keine Geschichte. Wenn du eine Geschichte erzählen willst, dann braucht die ein Element auf jeden Fall. Wenn die das nicht hat, dann ist es keine Geschichte, sondern nur eine Aneinanderreihung von Ereignissen, die keinen Zusammenhang haben. Und zwar ist das Ding, was jede Geschichte braucht, die Leute sich gerne anhören wollen und alle Geschichten da draußen funktionieren so, du hast entweder von der Hauptperson eine Transformation oder eine Realisation. Also es passiert was mit der Person, die war vorher anders, war vorher so und wurde dann anders. Klassisches Beispiel, Ebenezer Scrooge von Dickens Weihnachtsgeschichte. Ist vorher der böse Kapitalist und nachher der nette Typ, der irgendwelche Truthähne verschenkt. Oder ich merke, okay, ich dachte immer, die Welt ist so, jetzt merke ich, die ist ja ganz anders. Matrix. Also diese Rede, das braucht eine gute Geschichte. Und wenn du das einmal gesehen hast, dann kannst du es nicht mehr nicht sehen. Das ist so geil. Das hat eigentlich jetzt gar nichts mit dem Oberthema zu tun, aber ich muss einfach bringen, weil ich es selbst so cool finde. Wenn du das gesehen hast, du kannst es nicht mehr nicht sehen. Und du siehst, alle Geschichten da draußen funktionieren so. Jeder Film, den du dir anguckst, jedes Buch, das du liest, vielleicht nicht jeder Film, gibt irgendwie so einen französischen Film auf Arte, den auch nur drei Leute gucken und der langweilig ist, weil er halt dem Schema nicht führt. Und das Schema ist, du musst sozusagen eine Transformation durchleben oder eine Realisation. Klassisches Beispiel, Jurassic Park, kennen vielleicht drei von euch oder ein bisschen mehr. Da geht es ja nicht um Dinosaurier. Du weißt ganz genau, es geht am Anfang der Geschichte, unterhält sich dieses Wissenschaftler-Ehepaar, Ellie und hier Grant Settler, über Kinder. Und Grant sagt, ah nee, Kinder, die stinken und außerdem sind die langweilig, ich weiß auch gar nicht, was man mit denen soll. Und du weißt ganz genau nach der Szene, am Ende des Filmes mag Grant Kinder oder will vielleicht welche. Und die Schlüsselszene bei Jurassic Park ist, wo die in den Baum sitzen, Grant mit den beiden Kindern, Tim und Lex, und die Kinder haben Angst, dass die Dinosaurier sozusagen sie fressen, wenn sie einschlafen. Und Grant sagt, ich bleib wach. Und dann gibt es noch eine hochsymbolische Szene mit dieser Kralle, die er in der Hand hält. Aber das wird jetzt zu weit führen. Also, das ist die Story von Jurassic Park. Oder nehmen wir Krieg der Sterne. Krieg der Sterne geht immer für alles gut. Da geht es um Krieg und um Sterne. Nebensächlich, vor allem geht es natürlich um Charaktere. Luke Skywalker kennen wir ja alle. Aber es gibt ja auch Han Solo. Han Solo heißt nicht umsonst Han Solo, weil er Solo ist. Das ist jemand, der Typ, der sich nur um sich selbst kümmert. Vielleicht noch ein bisschen um seinen haarigen Freund. Aber ansonsten geht es um ihn. Das ist sein Ziel, dass er möglichst viel aus dem Leben rauskommt. Und in der Geschichte entwickelt er sich, findet Freunde, die für eine noble Sache kämpfen. Und am Ende ist er bereit, sein eigenes Leben dafür aufs Spiel zu setzen, um seine Freunde zu retten. Das ist die Entwicklung von Han Solo. Die Transformation, die stattgefunden hat. Oder Titanic. Titanic handelt nicht von Jack. Einige Frauen glauben das. Ist nicht so. Jack ist der langweilige Charakter in der Geschichte. Der ist am Anfang der Geschichte genauso wie am Ende der Geschichte. Deswegen ist er auch überflüssig und kann sterben. Rose ist der interessante Charakter. Am Anfang der Geschichte ist sie so eine junge Frau, die hin und her gerissen ist von den Anforderungen ihrer Gesellschaft und ihrer Familie. Und am Ende hat sie durch Jack gelernt, dass sie ihrem Herzen folgen muss. Und dass sie dem Wohlstand und den Erwartungen der Gesellschaft absagen muss, in ihren eigenen Weg gehen muss. Ihr könnt das mit jedem Ding durchspielen. Es ist abgefahren. Nimmt euch irgendeinen Film und ihr habt genau dieses Schema. Und wenn du es einmal gesehen hast, du kannst es nicht mehr nicht sehen. Es ist witzig. So, das ist da der Kern, den wir erarbeitet haben. Und diese Geschichte, die wir, also den Vortrag, den 10-Minuten-Talk, der muss quasi diesem Schema entsprechen. Und das war auch nicht so schwierig, so eine Transformation in seinem eigenen Leben, wenn man eine eigene Geschichte erzählt, zu finden. Aber haben wir daran gearbeitet und sehr gut hat hier was rausgearbeitet. Aber das ist ja nicht alles, das ist ja quasi nur der Kern. Es gibt eine ganze Reihe von Tools, wie man dafür sorgen kann, dass so eine Geschichte nicht mega langweilig ist. Das waren irgendwie auch so 4, 5, ich habe euch mal 2 mitgebracht. Das eine ist, dass man Geschichten in Orten verankert. Wenn ich euch erzähle, oh, ich habe eine tolle Idee gehabt, ich mache so und so, das ist schlecht. Du musst das verankern an einem Ort. Ich saß vorm Kamin und habe gedacht, so und so, und dann habe ich auf einmal gemerkt, weil ich das vorher gesehen habe, es ist so und so. Also musst du es an einem Ort verankern. So ticken wir, so denken wir Menschen. Wir erzählen nicht einfach nur irgendwas, was passiert. Wir müssen quasi einen Ort haben, wo was passiert ist. Und die Kunst dabei ist, es möglichst offen zu lassen, dass das Kopfkino deiner Zuhörer durchspielen kann. Also nicht so detailliert zu sein. Wenn du eine Geschichte hast, in der eine Katze vorkommt, dann ist es auch nur eine Katze und keine weiße Katze oder eine Perserkatze. Es sei denn, ist es wichtig für die Geschichte, dass sie weiß ist. Dann kannst du es bringen, ansonsten weglassen. Und die Idee dahinter ist, dass du möglichst wenig Infos gibst, weil jeder, wenn ich das Wort Katze sage oder Küche, dann habt ihr alle ein Bild im Kopf. Und das sollt ihr auch spielen, dass das Kino ablaufen soll. So, das ist so ein Tool, das man benutzen kann. Ein anderes, was auch viele benutzt haben, ist der Elefant im Raum. Du fängst eine Geschichte an, indem du irgendwas platzierst und man fragt sich die ganze Zeit, wann wird das Ding ja nicht aufgelöst? Und der Autor aus dem Buch, wo wir das haben, müsst ihr gleich mal rausholen, der erzählt so, ich erzähle eine Geschichte von meiner Mutter. Meine Mutter, alle mochten die und die hat quasi ganz viel in der Community gemacht. So, das ist der erste Anfang. Und der andere Anfang ist, als ich 13 war, wollte ich von zu Hause ausziehen. Und dann macht er weiter. Meine Mutter war jemand, die man kannte, also die gleiche Story, aber am Anfang hat er so einen Elefanten gesetzt. Und du fragst die ganze Zeit, wann wird das Ding aufgelöst? Und das muss auch nicht so schwer sein. Es gibt auch kleine Elefanten. Ich mache das häufig so, wenn ich jetzt einen Talk halte, zum Beispiel über, wie man gute Software entwickelt. Dann sage ich, es gibt 3 Möglichkeiten, gute Software zu entwickeln. Es gibt wahrscheinlich 5 oder 10 oder 20, aber es gibt genau 3. Und ich zähle die erste und alle fragen sich, was ist die zweite, was ist die dritte? Also das ist mega spannend, aber quasi so eine Spannung zu erzeugen, was anzukündigen, was später aufgelöst wird. So, ich gehe eigentlich viel zu viele Details, aber ich fand es einfach so spannend, was wir da so gelernt haben. Und dann war es natürlich so, dann haben wir uns wieder getroffen, das habt ihr gesehen, diesen Rhythmus, quasi einmal die Woche und haben das quasi die Geschichten beurteilt. Und ich hatte so ein bisschen Sorge, ja, wahrscheinlich sind die doch ein bisschen zu nett miteinander. Und manchmal habe ich geschluckt, was die einander gesagt haben. Also wo ich dachte wirklich, ja, das hätte ich jetzt auch ein bisschen diplomatischer ausgedrückt. Aber war natürlich hocheffektiv. Und ich dachte, lange Zeit habe ich meine Rolle so gesehen, so, ich habe das ja alles vorher gelesen und gezeigt und dann habe ich mir die Geschichten angeguckt und aufgeschrieben, oh, das war jetzt irgendwie durcheinander oder das war zu detailliert und so Feedback gegeben. Und irgendwann habe ich gemerkt, nicht lange, so nach 2 Sessions, ich kann einfach auch gar nichts sagen, weil die anderen das alles schon gut können. War ja auch logisch, ich war denen ja gerade mal 10 Meter voraus, ich habe irgendwie jetzt nicht viel mehr gewusst als die. Und die Gruppe war so, dass ich nachher einfach nur noch meinen Zettel voll geschrieben habe und abgehakt. Ja, hat Barbara gesagt, hat Carsten schon gesagt, alles super. Das ist krass zu sehen, wie Leute sich entwickeln können, wenn sie wirklich fokussiert sich auf ein Thema konzentrieren. Und der dritte Part ist, wie man seine Story präsentiert. Das war mir eigentlich das Wichtigste, weil ich denke, da kann ich am meisten lernen. Und wir hatten als Vorlage ein Buch von jemandem, der so ein Sprachcoach ist und zu dem Leute geschickt werden und die dann immer sagen, ja, mein Chef sagt, ich bin eigentlich gar nicht so dumm, aber ich kann nicht gut reden. Nimm mir noch mal die Angst vom Reden. Und dann sagt er, das ist nicht mein Job, dir die Angst vom Reden zu nehmen, aber ich kann dafür sorgen, dass die Leute deine Angst nicht mehr sehen, wenn du redest. So ist der Typ drauf. Und er sagt, im Grunde genommen geht es beim Reden nicht darum, dass du irgendwelche Tricks hast, wenn du vor Leuten stehst, sondern das ist eher so, für öffentlichen Reden, das ist eher so wie eine Sportart. Das kannst du trainieren, mit ganz einfachen Übungen. Und du musst nicht irgendwie so ein Kopfkino haben, wenn du vor Leuten stehst. Also typisches Ding ist ja, boah, ich habe voll Angst, vor Leuten zu stehen. Und dann soll ich mir die Zuhörer alle nackt vorstellen. Das ist super anstrengend. Euch so anzugucken ist schon schwierig, euch nackt vorzustellen ist noch viel anstrengender. Oder damit der Augenkontakt stimmt, teile den Raum so in 3 Bereiche auf und dann versuche wirklich alle 3 Bereiche auch zu bespielen. So, das ist ja eine Rechenaufgabe, die ich machen muss, wenn ich vor den Leuten rede. Das ist super anstrengend. Das nimmt mir so 10% meiner mentalen Energie und die brauche ich aber eigentlich für den Vortrag. Und das Schlimmste, was dir passieren kann, wenn du öffentlich redest, ist, dass du deiner selbst bewusst wirst. Also das würde so, wenn ich jetzt anfangen würde, mir meiner selbst bewusst zu werden, das wäre richtig anstrengend, dann würde ich denken, boah, der da hinten, der guckt mich immer so böse an. Wahrscheinlich mag der mich nicht. Warum mag der mich nicht? Eigentlich möchte ich, dass die Leute mich mögen. Na gut, nicht alle Leute können mich mögen, aber warum der eigentlich nicht? Wahrscheinlich bin ich irgendwie komisch. Und die anderen gucken immer auf ihr Handy. Warum eigentlich? Bin ich so langweilig? Wahrscheinlich. Oh, wenn ich so langweilig bin, dann sollte ich jetzt viel, viel schneller reden, damit wir es alles schnell hinter uns haben, weil es alles ganz schlimm ist und wir müssen dieses ganze Elend hinter uns bringen. Und das passiert, wenn du dir seiner selbst bewusst bist. Deswegen sind all diese Übungen und Tipps, die man kriegt, wenn man von Leuten redet, sind alle einfach für die Kanne. Es gibt nur eine Sache, wie man besser werden kann, und das ist, trainiere einfach ganz andere Dinge. Und wenn du dann vor Leuten stehst, hast du damit gar kein Problem mehr. Und da habe ich auch mal zwei Beispiele mitgebracht, die ich jedenfalls ganz witzig fand. Das eine ist der Duplo-Talk. Und wenn ich jetzt nicht völlig verrückt war, dann habe ich tatsächlich meine Duplo-Steine auch eingepackt. Genau, das ist doch mal ein schönes Beispiel. Hätte ich natürlich vorher rausholen können. Und der Duplo-Talk ist eine tolle Übung, die kann man auch gut in Online-Meetings machen, weil ja keiner sieht, was du mit deinen Händen machst. Der Duplo-Talk geht so, du hast einen Gedanken und den Gedanken bringst du zu Ende. Und den nächsten Gedanken kannst du erst wieder aufgreifen, wenn du den Duplo-Stein auf den anderen gelegt hast. Was du damit natürlich lernst, ist, Pausen zu machen und diese auch auszuhalten. Und außerdem sparst du dir die Ä-Wörter, weil du genug Zeit hast zu überlegen, was willst du eigentlich als nächstes sagen. So, und das ist total einfach. Das ist einfach nur eine Übung, die man machen kann. Und machst du die oft genug, hast du kein Problem mehr, wenn man vor Leuten redet. Und eine andere Übung, die ich auch total cool fand, die mir jedenfalls was gebracht hat, aber auch ganz viel von meinen Zuhörern, ist das Fingermetronom. Das ist auch total einfach und auch keine Rocket Science, aber das funktioniert so, dass jedes Wort, das du sagst, kannst du nur sagen, wenn du mit deinen Fingern wanderst. Geile Übung, um die Geschwindigkeit rauszuholen und aber vor allem, um die Füllwörter rauszunehmen. Das ist ja nicht nur sondern viele von euch oder ich jedenfalls ganz komische Füllwörter, die auch gar keinen Sinn machen, die man einfach so sagt. So, nicht wahr oder oder stimmt oder Leute sagen was und dann beenden sie den Satz meistens mit richtig. So, das ist doch ganz schön schwer, richtig. So, also gibt's crazy Sachen. So. Und die wirst du halt los, wenn du merkst, was du alles sagst, wenn du diese Wörter sagst. Das heißt quasi einfach drill, 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 unabhängig davon, dass du vor Leuten stehst. Also das zu üben, bedeutet nicht, dass du dir das antun musst, wirklich vor Leuten zu sprechen. Das kannst du alles in deinem Kämmerlein üben und irgendwann hat sich dein Körper dran gewöhnt. Der ist dann so drauf. Das musst du dann auch nicht mehr, das kannst du einfach abrufen, wenn du vor Leuten redest, weil es sowieso der normale Umgang ist. Und dann hatten wir noch viele, viele andere Übungen und ich war schwer erstaunt, wie gut die Leute dabei geworden sind. Das ist so ein typischer Hausaufgabenplan. Das ist am Ende richtig viel Arbeit gewesen und die Leute haben auch gejammert und gesagt, die nächste Gruppe, dann brauche ich erstmal ein halbes Jahr Pause. Also ne, das ist so Korkentalk, habe ich jetzt gar nicht vorgestellt, könnt ihr euch vorstellen, Korken im Mund. Also täglich 5 Minuten und das Ganze aufnehmen mit dem Handy und gucken, ob du dich selber verstehst. Das ist so eine von diesen Übungen. Oder den Pausentower habe ich gerade wieder vergessen. Also das ist das richtig, die haben richtig was zu tun. So, und damit sie irgendwie dieses Muscle Memory reinkriegen in ihrem Körper. So, das war das, was wir da gemacht haben. Und es gibt eine Finish Line. Das heißt, es gibt noch gar keine Finish Line. Weil die Gruppe ist noch gar nicht zu Ende. Wir haben zwar aufgehört, uns zu treffen Ende, also vor den Sommerferien, weil das endet immer vor den Sommerferien, weil alle wollen in die Sommerferien. Aber für 3 von den Leuten aus meiner Gruppe ist nächste Woche ein Tag, wo sie ihr Versprechen einlösen. Diesen Talk zu halten von 10 Minuten von mindestens 30 Leuten. Und die haben dann gesagt, ja, das ist eine gute Idee, aber ich finde mir eigentlich gut, lass doch mal noch mal so eine Finishline machen, lass doch mal eine Enddruckbetankung geben. Was, wenn ihr zugehört habt, komplett keinen Sinn macht, weil alles liegt daran, dass ihr das vernünftig geübt habt. Aber gut, das ist ja auch eine psychologische Sache. Und ich habe noch jemanden gefunden, auch eine Bekannte von mir, die macht so, die coacht Leute, auch die moderieren. Und die kommt jetzt nächsten Donnerstag zu uns und macht nochmal so eine Einheit. Sie sagt, ich brauche mindestens 2 Stunden und mache euch nochmal fit für den Talk, den ihr dann 2 Tage später habt. Was sind die Learnings? Ich habe ja einfach nur Beispiele erzählt aus den Gruppen, die ich gemacht habe. Und weil leider ChatGPT mir nicht so richtig zuhört, muss ich die wichtigsten Punkte oben als Bullet Points machen. Also ich glaube, das ist eines der wichtigsten Sachen, die man überlegen muss, wenn man so eine Gruppe gründet oder starten will, ist, was ist eigentlich meine Zielgruppe? Das muss ja nicht so anstrengend sein, wie das, was ich mir rausgesucht habe. Die richtig Schiss haben, aber irgendwie sich, die machst du irgendwie doch. Es kann ja auch sein, andere von euch haben vielleicht ein Herz für Leute, die so durchs Leben stolpern. Und sagen, ach, ich würde denen irgendwie gerne weiterhelfen. dann hast du natürlich eine andere Zielgruppe und musst die anders ankündigen. Also musst, also, aber du selber sollst überlegen, was ist eigentlich die Zielgruppe? Welche Leute will ich in meiner Gruppe haben? Denn es ist besser, weniger Leute in der Gruppe zu haben, als die falschen Leute in der Gruppe zu haben. Ist auch so eine Binsenweisheit, aber ich sage es dir trotzdem nochmal, weil das wichtig ist, wenn die Gruppe funktionieren soll. Und dann, man kann es immer wiederholen, du hast nur Lebensveränderungen durch Gewohnheiten. Du musst die Habits installieren. Und bei der nächsten Gruppe würde ich viel mehr Fokus darauf legen und noch mehr Hilfen geben, wie man das macht. Das habe ich in der letzten Gruppe nicht so stark gemacht. Also die größte Hilfe, wenn man so eine Gewohnheit installieren will, ist diese Wenn-Dann-Geschichte. Bestimmt schon mal von euch gehört. Im Grunde genommen, du sagst, wenn ich am Mittwoch durch die Tür komme, dann mache ich das. Also du denkst dir irgendeinen so Trigger aus, der passieren wird. Und wenn der Trigger kommt, dann machst du das nächste Teil. So, das ist dann so eine, hilft viel mehr als zu sagen, oh, Donnerstagnachmittag mache ich das. Oder selbst Donnerstag um 20 Uhr hilft nicht so gut, weil wer weiß denn, ob du Donnerstag um 20 Uhr an dem Ort bist, wo du es auch machen kannst. Dann überlegst dir einen Ort und sagst, wenn das passiert, dann passiert das. Und da gibt's einen Haufen an, also ich, genau, habe viel zu viele Bücher gelesen über Lebensoptimierung und so. Da gibt's viele Tipps und da würde ich, glaube ich, bei der nächsten Gruppe den Leuten ein bisschen mehr helfen. Dann habe ich die Sachen hervorgehoben, die ich glaube, die auch richtig wichtig sind. Ja, genau, die Frage ist ja, welche von diesen Steinen kann man auch rauslassen? Das sind ja einfach nur die Steine, die ich euch vorgestellt habe. So Commitment und Divide and Conquer. Was ist wirklich wichtig? Ich glaube, die ersten beiden, die sind wichtig, damit so eine Gruppe gut funktioniert. Und dann diese Final Challenge, glaube ich, die muss unbedingt sein. Also sonst kommst du, dann denkst du, ja, ich kann da mal mitmachen, aber im Grunde genommen ist ja auch nicht so schlimm, wenn ich nicht so richtig aufpasse. Nein, du weißt genau, ich muss aufpassen, weil am Ende steht die Challenge. Und der habe ich mich gestellt, da habe ich mich verpflichtet. Ich meine, ich renne den Leuten ja nicht hinterher und sage, ey, du hast aber versprochen und der Himmel fällt dir auf den Kopf, wenn du es nicht tust. Das ist ja ein persönliches, was man sich selbst gegenüber macht. Also die Final Challenge ist, glaube ich, total wichtig. Und dieser Buddy, den würde ich auch nicht wieder rauslassen. Das mit den Externals war jetzt wichtig, witzig und ich glaube, ich würde auch mal wieder Leute von außen reinholen, damit das nicht so langweilig ist, weil man andere Sachen, Leute auch hat, die was reinbringen, anderen Wind reinbringen. Aber ob das wirklich sein muss, damit so eine Gruppe funktioniert, das weiß ich nicht so richtig. Genau, also das ist so im Prinzip jetzt so die Meta-Betrachtung von dem, was ich erzählt habe, war vor allem viele Beispiele. Und ich bin auch schon am Ende angekommen, weil ich der Meinung bin, länger als 30 Minuten kann man sowieso nicht zuhören. Habe ich aber überschritten. Schade. Aber ihr habt trotzdem gut zugehört, super. Und ich würde am liebsten jetzt, also ich habe noch ein paar Sachen vorbereitet, über die ich sprechen könnte. Zum Beispiel eine Beispielstory machen, wie man so ein Homework for Life zu einer guten Story ausarbeiten kann, warum man eigentlich überhaupt nicht verlieren kann, wenn man vor Leuten redet. Man kann eigentlich nur gewinnen. Warum du lieber morgen mit der Community starten solltest, mein Workflow und die Tools dazu. Aber eigentlich würde ich viel lieber so eine Question and Answer Session machen, weil ich mir vorstellen könnte, dass jetzt ich viel geredet habe und leider viel zu schnell, obwohl ich es eigentlich geübt habe, langsamer zu reden, und ihr vielleicht Ideen habt oder euch Fragen stellt, was denn hier nicht klar geworden ist.
Genau, das machen wir jetzt. Ja, so, jetzt aber, wer Fragen, Kommentare oder Ähnliches hat, gerne melden, dann kriegt ihr von mir das Mikrofon.
Wie findet man denn Leute für seine Gruppe?
Ja, das weiß ich auch nicht genau. Ich kann nur meine Erfahrung sagen. Ich komme mal aus einem kirchlichen Kontext. Und da gibt es diese Hauskreise, da trifft man sich in der Woche und redet genau über Gott und die Welt. Und vor 5 Jahren hat unsere Gemeinde angefangen zu sagen, wir machen semesterbasierte Gruppen. Da kann jeder, der irgendwie ein Thema hat, das ihn interessiert, zum Beispiel, keine Ahnung, Sportführerschein machen und so, kann so eine Gruppe aufmachen und sagen, ich mache jetzt mal für 6 Monate so eine Gruppe, wer Lust dazu hat. Und das ist natürlich, für mich ist das natürlich wie Beziehungsfeuer, so, weil das so genau mein Thema ist. Ich habe quasi einen endlosen Pool an Leuten, die vielleicht Lust haben, auf solche Gruppe reinzugehen. Ich denke mir aber, das müsste irgendwie auch woanders funktionieren. Also im universitären Kontext hat man auch 1000 Leute rumlaufen, die Studenten, Zeitmillionäre, doch eigentlich sowas machen könnten. Oder ich habe auch schon überlegt, wenn ich das nicht hätte, würde ich wahrscheinlich, es gibt ja diese Community da mit den örtlich bei dir, ich weiß nicht, wie es heißt, Nachbarschaft-App, so wie es heißt. Würde ich einfach sagen, hey, bei mir in der Gegend, ich mache so eine Gruppe, wer hat Bock da drauf? Also ich glaube, ich würde andere Sachen machen, um die zu hinkriegen. Aber natürlich, genau, bei mir ist es relativ einfach. Da, wir sind so, keine Ahnung, 300 Leute. Und da gibt es immer Leute, die sagen, ach, guck mal, das würde ich auch gerne machen.
So gut. Und wie wird man Leute wieder los, die scheiße sind und das Ganze sabotieren wollen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe das tatsächlich noch nicht erlebt. Und genau, wir machen diese Gruppen ja schon länger in der Gemeinde und reden auch mal darüber, wie das so ist. Und es kommt sehr, sehr, sehr selten vor, dass man jemanden in eine Gruppe hat, der das Ding sprengt. Dann bist du aufgefordert zu sagen, hey, pass mal auf, dein Verhalten ist jetzt nicht so, dass es die anderen weiterbringt. Entweder änderst du dein Verhalten oder ich würde dir nahelegen, die Gruppe zu verlassen. Das hat auch funktioniert bei einigen Fällen. Aber es ist sehr selten. Vielleicht haben wir Glück oder genau, wahrscheinlich haben wir Glück. Genau. Aber genau, dann ist der Leiter gefordert, weil im Grunde genommen musst du ja die Gruppe schützen. Also es hilft ja nichts, dass du nett zu dem bist, wenn der alles kaputt macht. Fragen. Ich weiß, öffentlich reden ist ganz schwierig, aber zumindest seid ihr nicht im Livestream, sondern nur eure Stimme.
Hallo?
Ja.
Mich hatte einfach interessiert, was jetzt die Challenge war bei der Vaterschaft.
Ja, natürlich, das war natürlich auch so ein kleiner Elefant, den ich platziert habe. Die Challenge war, also die Idee ist, dass wir in der westlichen Welt nicht mehr solche Initiationsriten haben. Also in den Naturvölkern, wenn du da Junge bist, dann musst du halt irgendwann in den Dschungel gehen und wenn du lebend zurückkommst, dann bist du halt ein richtiger Mann. So, und sowas haben wir nicht bei uns in der westlichen Welt. Und die Challenge war jetzt aber nicht nur für Söhne, auch für eine Töchter, quasi so ein Event zu schaffen, wo du deinem Sohn, deiner Tochter irgendwie sagst, pass mal auf, ich glaube an dich und ich glaube, die Zukunft sieht für dich so und so aus. Bei mir war das so, ich habe es mit meinem Sohn gemacht und da habe ich ein paar Freunde eingeladen und wir haben uns in der Kapelle in St. Jürgen getroffen. Die kann man mieten, völlig geil, wusste ich nicht. Habe den Pastor angerufen und gesagt, hier, ich würde gerne mal so ein Umfeld haben. Und er hat es gleich gecheckt. Meinte, ah ja, klar, so quasi den Sohn irgendwie in die Erwachsene einzuführen. Ich meine, die Kirche kennt das ja auch mit Konfirmation. Aber nee, noch mal was anderes. So, und dann kann man einfach, muss man auch nichts bezahlen. Ich habe dann irgendwas gespendet. Und dann war der ganz heiß, meinte, du kannst übrigens auch die Glocke läuten. Habe ich eiskalt gemacht. Haben wir uns getroffen mit ein paar Kumpels, haben die Glocke geläutet und dann haben wir ein paar Leute gehabt, die haben meinen Sohn quasi gesegnet und dass er quasi Erfolg im Leben hat und was man sich so wünscht. Und jeder hat so eine Story erzählt, wo er mit seinen Kindern was erlebt hat. Oder ein Freund von mir hat ihm mitgeben wollen, pass mal auf, Frauen sind echt Leute, die man gut behandeln muss. Und deiner Freundin, deiner Frau mal eine Rose zu schenken regelmäßig ist eine gute Idee. So, das war ihm wichtig. Und dem anderen war wichtig, irgendwie Erfolg im Berufsleben zu haben. Also das ist total geil. Du hast eine Gruppe so von 5 Männern, die ganz anderen Input geben bei deinem Sohn. Das kannst du gar nicht leisten als Vater allein. Das war richtig cool. Genau. Und die anderen hatten die Challenge auch. Haben sie nicht alle gemacht. So, aber 2, 3 haben das auch gemacht. Also, so ein typisches Ding, du gehst mit deinem Sohn auf den Berg und schenkst ihm ein Schwert. So, ne? So, als Symbol. So, ich bin jetzt mehr so, ich hätte mir eher einen Stift geschenkt. Aber so, was habe ich ihm geschenkt? Ach, ein Buch habe ich ihm geschenkt. Genau. Ja. Das war witzig.